Liebe Geschwister, liebe Gäste, lieber Zuschauer, herzlich willkommen zur Predigt, zum dritten Teil unserer Predigtreihe über die 10 Gebote. Heute soll es um das zweite Gebot gehen. Vielleicht hast du dich auch schon gefragt, warum wir uns überhaupt die 10 Gebote angucken. Es ist ja nicht so, als wären diese Gebote für uns bindend und würden uns zur Gerechtigkeit gelangen. Paulus sagt sogar, dass die Gebote dazu führen, dass die Sünde erst überhaupt offenbar wird. Nein, gerettet werden wir im neuen Bund durch die Gnade Gottes, durch das Opfer, das Jesus am Kreuz gebracht hat. Aber in den 10 Geboten steckt viel Geschichte drin und viel von Gottes Charakter. Er hat sich ja nicht einfach irgendwelche Regeln ausgedacht, sondern er hat Regeln aufgestellt, damit es seinem Volk gut geht. Und deshalb lohnt es sich auch für uns, sich diese Gesetze anzuschauen, um etwas über Gott zu lernen und über unsere Beziehung mit Gott und wie wir ihm näher kommen können. Letzte Woche hat Bruder Raimund über das erste Gebot gepredigt und dabei zu Recht gesagt, dass es sich kaum vom zweiten Gebot trennen lässt. Deshalb möchte ich sie auch beide zusammen im Kontext vorlesen. Wir sind im zweiten Buch Mose in Kapitel 20 und ich lese die ersten 6 Verse vor. Und Gott redete alle diese Worte und sprach: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt hat. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf der Erde, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen, der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Das erste Gebot lautet, du sollst keine anderen Götter haben neben Gott. Und das zweite Gebot lautet, du sollst dir keine Götzenfiguren anfertigen, die du dann anbetest und ihnen dienst. Figuren wovon? Gott spricht hier von allem, was im Himmel ist, auf der Erde oder im Wasser. Und warum nicht? Nun, zum einen sind damit die Götterfiguren gemeint, die bei den Heidenvölkern um die Israeliten drumherum angebetet werden. Die ägyptischen Götter beispielsweise sind oftmals menschliche Figuren mit tierischen Körperteilen, einem Adler, Schakal oder Katzenkopf gewesen. Und in Ägypten, wo Gott sie gerade aus der Knechtschaft befreit hat, wurden sie gezwungen, sich vor diesen Figuren niederzuwerfen und sie anzubeten. Oder auch der Gott der Kanaaniter oder einer der Götter der Kanaaniter, Moloch, ist ein Mensch mit einem Stierkopf. Und auch davor sollen sie sich schützen. Und davon sollen sie Abstand nehmen. Mit dem oben im Himmel kann tatsächlich auch beides gemeint sein, so wie wir es im Deutschen verstehen können. Der Himmel, wo die Wolken sind und wo die Vögel fliegen und auch weiter oben die Gestirne, Sonne, Mond und Sterne auf der einen Seite. Zum anderen aber genauso der Himmel als die Sphäre, wo sich Gott und die Engel bewegen. Wir sollen also, oder die Israeliten sollen also, weder von irgendetwas Tierischem oder Menschlichen, noch von etwas Himmlischen, also von Engeln oder von Gott selbst, ein Bild anfertigen. Bei den Engeln muss ich sofort auch an den Satan denken, den Raimund letzte Woche erwähnt hat, der auch ein gefallener Engel ist. Auch davon sollen sie sich kein Bildnis machen. Gott bestätigt mit dem zweiten Gebot also das erste. Keine anderen Götter haben und keine Figuren, Statuen oder sonstige Abbilder dieser Götter herstellen und sich vor ihnen niederwerfen, sie anbeten. Wenn du keine Abbilder mehr von deinen alten Göttern hast, dann wird es dir auch leichter fallen, diese alten Götter hinter dir zu lassen und dich voll und ganz auf den wahren Gott zu konzentrieren und dich ihm hinzugeben. Du kannst dir vielleicht jetzt schon einmal überlegen, was das für dich in deinem eigenen Leben bedeutet. Aber darauf komme ich später noch einmal zurück. Zum anderen lässt sich hier aber auch ablesen, dass Gott nicht möchte, dass sich sein Volk Bilder von ihm anfertigt und diese dann anbetet. Aber warum denn eigentlich nicht? Ist es nicht etwas Schönes, wenn Bilder von Gott existieren und sich das Volk deshalb daran erinnern kann, dass Gott da ist, dass er sie aus Ägypten befreit hat und dass sie vor diesen Bildern ihn anbeten können? Ist das etwa weniger wert? Dazu habe ich ein paar Vergleiche mitgebracht. Als ich in der Grundschule war, sollten wir einmal einen Familienstammbaum anfertigen. Wir sollten also einen Baum malen und darauf kleine Porträts von uns selbst, von unseren Geschwistern, von unseren Eltern und Großeltern. Ich glaube, dieses Kunstwerk habe ich mittlerweile weggeschmissen nach einigen Jahren. Ist ja auch schon etwas her. Aber ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie es war und wie es war, dass ich meine Eltern gezeichnet habe. Und dass das, was ich da gezeichnet habe, nur sehr entfernt dem geähnelt hat, was der Realität entspricht. Ich hatte nicht so viele Farbnuancen unter meinen Buntstiften. Ich kannte keine Technik, keine Schattierung, nur ein ungefähres Gefühl von Proportionen. Und so haben diese beiden Porträts zwar alle Merkmale im Grunde genommen besessen, die man von Gesichtern erwarten würde. Sie hatten zwei Augen und eine Nase, einen Mund. Das eine Gesicht hatte rote Haare, das andere Gesicht hatte wenig Haare und einen Bart. Aber ich denke mir, wenn jemand mit diesen beiden Bildern versucht hätte, meine Eltern zu finden, zu identifizieren, beispielsweise als ich ungefähr im selben Alter im Vergnügungspark verloren gegangen bin und meine Eltern gesucht habe, hätte jemand da versucht, anhand dieser Zeichnung, die ich vielleicht mitgehabt hätte, meine Eltern zu finden und mich mit ihnen zusammenzuführen, es wäre ihnen sehr schwer gefallen. Ich habe nur einen kleinen Teil von ihnen gezeichnet und auch in diesem kleinen Teil war auch nur ein kleiner Teil wirklich repräsentativ. Und ansonsten, viel Interpretationsspielraum. Ein anderes Beispiel. Auf einer Ausstellung des Künstlers Picasso soll es einmal zu einem Dialog zwischen ihm und einem Besucher seiner Ausstellung gekommen sein. Picasso hat am Anfang seiner Schaffensphase sehr realistische Bilder gemalt. Viel bekannter aber sind die abstrakten Kunstwerke von ihm. Mit ein paar bunten Strichen und Flächen gibt er den Eindruck von Figuren wieder und vielleicht auch eine bestimmte Stimmung. Und unser Gehirn interpretiert dann die ganzen Informationen dazwischen, die ihm das Auge nicht liefert. Und so lässt sich durch längeres Draufblicken auf die Bilder doch irgendwie erkennen, worum es geht und vielleicht auch eine Geschichte dahinter erkennen. Und vor solch einem abstrakten Gemälde hat sich nun dieser Dialog zugetragen. Es war ein Gemälde von einer Frau. Und der Dialog muss ungefähr so gewesen sein, dass der Besucher mit Picasso auf das Bild guckt und ihn dann anspricht und sagt: "Also sagen Sie mal, Herr Picasso, was soll denn das sein? So sieht doch keine Frau aus. Da fehlen doch jegliche Form und Proportion." Und Picasso erwidert: "Nein? Ja, aber wie sieht denn dann eine Frau aus?" Und der Besucher greift in die Innentasche seines Jacketts und holt stolz ein Foto seiner Frau heraus. Denn damals hat man sich Fotos noch auf Papier angeschaut. Zeigte es Picasso und sagte stolz: "Sehen Sie, so sieht eine echte Frau aus." Darauf gibt Picasso zurück: "Was, so klein sind die?" Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob dieser Dialog tatsächlich so stattgefunden hat oder ob es nur erfunden ist. Ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass es tatsächlich sich so zugetragen hat. Und in jedem Fall deutet es auf den gleichen Punkt hin. Das Bild ist nur ein Bild und es kann niemals alles vom Original mit einschließen. Es kann niemals allumfassend sein. Und genauso ist es auch mit Abbildern von Gott. Ein Abbild von Gott, das durch Menschen gemacht wird, kann ihn niemals ganz repräsentieren. Es kann vielleicht bestimmte Aspekte von Gott wiedergeben. Es kann bestimmte Sachen von ihm abbilden. Aber auch das nur beschränkt und nur ganz wenig von ihm. Der Prophet Jesaja beschreibt in Kapitel 6, Vers 1 seines Buches, wie er Gott auf seinem hohen Thron sitzen sieht und Gottes Gewand oder der Saum von Gottes Gewand den ganzen Tempel erfüllt. Er ist zutiefst beeindruckt. Und man denkt sich vielleicht, na okay, das ist jetzt irgendwie ein kleiner Ausschnitt. Aber sicherlich hat Jesaja noch wesentlich mehr gesehen als nur das. Und mit diesem kleinen Einblick versucht er, Gottes Größe, Gottes Herrlichkeit wiederzugeben. Und natürlich ist es nur ein winzig kleiner Aspekt. Oder in der Johannes-Offenbarung, in Kapitel 4, wird Johannes von dem Engel sozusagen in Gottes Thronsaal geführt. Und ja, mit Zuhilfenahme von allerlei Farben und kostbaren Edelsteinen versucht er zu beschreiben, was er sieht und ja, in welcher Herrlichkeit ihm Gott da gegenübersteht oder vielmehr sitzt auf seinem Thron. Und er versucht so, das Bild mit Worten an seine Leser zu kommunizieren, um ihnen nur einen ganz kleinen Ausblick zu geben auf das, was sie im Himmel erwartet. Es hilft natürlich, wenn man die Edelsteine kennt. Ich musste mir das alles ergoogeln und habe dann versuchen können, mir das Bild zusammenzustellen. Aber auch selbst, wenn man sie nicht kennt, ist es schon sehr eindrucksvoll. Insgesamt aber kann es Gott niemals in Gänze repräsentieren. Und so denke ich, dass Gott seinem Volk zwei Dinge hier vermitteln möchte. Das erste ist, betet nicht mehr zu den Statuen und Figuren, so wie ihr es in Ägyptenland getan habt und habt tun müssen. Und so wie die Völker um euch herum es immer noch tun. Lasst das hinter euch, damit ihr euch ganz auf mich konzentrieren könnt. Und das Zweite, was ich hier drin sehe, ist, versucht nicht, mein ganzes Sein und Wesen in eine solche Figur oder Statue darzustellen, um mich zu ehren. Es geht nicht. Lernt mich kennen, so wie ich bin und nicht so, wie ihr mich haben wollt. Im zweiten Vers dieses Gebotes spricht Gott davon, dass er eifersüchtig ist oder ein eifernder Gott. Ich bin jetzt seit gut 5 Jahren sehr glücklich mit einer wundervollen Frau verheiratet. Ich habe geschworen, sie zu lieben und zu ehren, in guten wie in schlechten Zeiten, durch dick und dünn, bis dass der Tod uns scheidet. Wenn ich mir jetzt vorstelle, meine Frau würde bei uns im Schlafzimmer, vielleicht bei ihr am Bett, an ihrem Kleider oder in ihrem Kleiderschrank, ein Poster von einem anderen, jungen, adretten Mann aufhängen. Und jedes Mal, wenn sie das Poster ansieht, macht sie ihm schöne Augen. Dann, denke ich, würde das auch bei mir sehr bald meine Eifersucht auf den Plan rufen. Ich würde vielleicht sagen, ich bin doch genau hier im selben Raum wie du. Warum himmelst du dieses idealisierte, flache Abbild eines Menschen, der nur endlich weit weg ist und nichts von dir weiß oder wissen will, so an? Während ich dir mit allem, was ich tue und sage und denke und bete, nichts als Liebe entgegenbringen will, bin ich dir etwa nichts wert? Ist alles, was ich in Liebe tue, weniger wert als das, was dieses Plakat für dich tut? Und das Plakat ist stumm und taub und blind. Es hört und sieht dich nicht. Es tröstet dich nicht, wenn du weinst. Es bringt dir keine Wärmflasche und Tee ans Bett, wenn du krank bist. Es freut sich nicht mit dir über deine Erfolge. Es nimmt dich nicht in Arm oder gibt dir gut gemeinte Ratschläge. Es geht auch nicht einkaufen oder hängt die Wäsche auf. Bin ich dir etwa weniger wert als nichts? Bin ich dir so egal? Es tut ganz schön weh, sich sowas überhaupt nur vorzustellen. In Jesu Worten ist es schon Ehebruch, wenn ein Mann einer Frau mit lüsternen Gedanken hinterherguckt. Und Gott selbst vergleicht die Untreue seines Volkes immer wieder mit dem Ehebruch. Seinen Propheten Hosea lässt er eine Frau heiraten, die es immer wieder zu anderen Männern hinzieht, um ihm zu zeigen, wie er sich dabei fühlt, wenn sein Volk von ihm abweicht, wenn sein Volk nichts von ihm wissen will oder sogar nach anderen Göttern und Götzen sucht. Gott eifert unserer Liebe nach, aber nicht aus selbstsüchtigen Motiven, sondern weil er weiß, dass es zum Besten für uns ist. Wo sonst finden wir Gnade und Liebe und Hoffnung auf Vergebung als bei ihm, als bei demjenigen, der nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, um uns zu retten? Jetzt denk noch einmal an die beiden Punkte, die ich oben genannt habe. Lass deine alten Götter bzw. Götzen hinter dir, damit du dich ganz auf den wahren Gott konzentrieren kannst. Und mach dir kein festes Bild davon, wie du denkst, dass Gott ist, sondern lerne ihn immer wieder und immer besser kennen. Das sind die Lektionen, die ich denke, die wir sehr gut für uns mitnehmen können, die uns dieser Einblick in Gottes Beziehungen mit seinem Volk gibt. Und jetzt ist die Frage, was sind oder waren deine Götzen? Vielleicht war dein Job, deine Karriere, dein Erfolg früher dein Gott. Es war dein Ziel, jedes Jahr eine dicke Gehaltserhöhung, viel Lob und Ehre, einen Bonuscheck, einen noch größeren und teureren Dienstwagen einzufahren. Von allen bewundert und beneidet zu werden, war deine Art, deinem Götzen zu dienen. Noch mehr Stunden zu arbeiten, als Erster und Letzter im Büro zu sein, immer die schickste Kleidung und die perfekte Frisur zu haben. Das war dein Gottesdienst. Dann musst du jetzt lernen, dass du nicht aufgrund deiner Taten gerettet bist. Du musst lernen, dass du nicht nach Anerkennung von Menschen suchen solltest, sondern von Gott selbst. Du musst lernen, dass der Größte im Himmel der sein wird, der allen dient. Und dass der wahre Gottesdienst das ist, Gutes für Gott zu tun. Vielleicht warst du selbst dein Vergnügen, deine Lust oder deine Reize, dein Götze. Du bist nächtelang auf Partys unterwegs gewesen, hast Alkohol und Zigaretten konsumiert oder sogar noch Schlimmeres. Du hast dich stets nach Befriedigung ausgestreckt, mit dir selbst oder mit anderen, mit Männern und Frauen. Dein Körper war dein Heiligtum und das Fitnessstudio vielleicht dein Tempel. Jetzt musst du lernen, dass Jesus zu lieben heißt, einander zu dienen und den oder die andere höher zu achten als sich selbst. Gott wird sich um dich kümmern. Aber du solltest dich um diejenigen kümmern, die um dich herum Gottes Liebe brauchen. Und was den zweiten Punkt angeht, sich kein festes Bild von Gott zu machen, sondern ihn immer besser kennenzulernen. Vielleicht glaubst du ja gerade an den lieben, guten Gott. Einen alten Mann mit Rauschebart, der alle Menschen annimmt, wie sie sind. Und niemanden verurteilt für sein oder ihr Leben. Dem es egal ist, ob du seine Liebe durch Zuneigung und Hingabe erwiderst oder nicht. Vielleicht glaubst du, dass es egal ist, wie du dein Leben führst, solange du nur in dem Glauben lebst, dass es etwas Göttliches überhaupt gibt. Jetzt musst du lernen, dass Gottes Gefühle sehr real sind, dass er eifersüchtig ist und als der angebetet werden möchte, der er ist. Dann lerne deinen Gott, deinen Schöpfer und Erlöser immer wieder neu kennen und immer besser. Suche ihn, seinen Charakter, sein Wesen. Du wirst möglicherweise nicht das finden, was du erwartet hast. Aber wenn wir hier von Enttäuschung sprechen, dann kann das nur im allerpositivsten Sinne gemeint sein. Ich persönlich habe mich definitiv in den letzten beiden Punkten lange Zeit bewegt. Mit einer sehr zweifelhaften Verkettung von Annahmen und Folgerungen habe ich mir eingeredet, dass Gottes Liebe wohl bedeutet, dass ich auf jeden Fall in den Himmel komme. Egal wie ich mein Leben lebe. Immerhin war ich doch als Kind getauft worden. Und ohne Sünde kann eh niemand leben. Also bin ich ja wohl gerettet. Und Gott liebt mich und ich kann jetzt mein Leben so leben, wie ich will. Genau das habe ich dann auch gemacht. Je näher ich meinem Schulabschluss gekommen bin, desto öfter war ich mit Freunden feiern und entsprechend betrunken. Ich habe geraucht und gekifft und mich auch oft mit mir selbst oder mit anderen körperlich hingegeben. Später an der Uni habe ich es immer weiter auf die Spitze getrieben. Die Definition einer partnerschaftlichen Beziehung habe ich bis zum Zerreißen gedehnt. Ich war oft überheblich, neidisch und bin auch nicht davor zurückgeschreckt, die Menschen um mich herum auszunutzen, wenn es mir in den Kram gepasst hat. Alles mit dem Gedanken, ja, es gibt Gott und er liebt jeden einzelnen Menschen und so auch mich. Ich bin gerettet durch meine Taufe und davon wird Gott doch jetzt nicht von seiner Seite her zurücktreten, oder? Wenn ich so daran denke, dann schaudert es mich an dieses verzerrte, verzogene Gottesbild. Gegen diese Götzen und dieses falsche Gottesbild muss ich auch heute noch in meinem Leben kämpfen. Drogen und auch Pornografie machen einen Menschen abhängig. Ich habe in einer sehr prägenden Zeit meiner späten Jugend so oft Alkohol getrunken, dass mir sehr viele Alltagssituationen heutzutage den Wunsch nach einem Bier oder ähnlichem wecken. Ich bin grundsätzlich davon überzeugt, dass nichts Verkehrtes daran ist, ab und zu auch mal ein Bier zu trinken, am besten in Gesellschaft. Aber gerade in Gesellschaft wird aus einem Bier auch schnell mal zwei oder drei oder vier. Da geht's weiter. Und wenn ich nicht aufpasse, dann habe ich schneller aufgehört zu zählen, als mir lieb ist. Habe die halbe Nacht gefeiert, obwohl ich am nächsten Tag arbeiten muss. Habe geraucht und fremden Frauen hinterhergeschaut oder sogar Schlimmeres. Ich bin dem Götzen zum Erliegen gekommen. Ich habe mich von ihm verführen lassen und habe mich vor ihm niedergeworfen, ihm gedient. Und wenn ich dann noch sage, dass es gar nicht mal so schlecht war, dass es mir Spaß gemacht hat, dass Saufen was Cooles ist, dann bete ich ihn regelrecht an. Manchmal wünschte ich mir, dass meine Beziehung zu Gott mich so süchtig machen würde, dass es mich so in seinen Bann ziehen würde, dass ich gar nicht mehr anders kann, von ihm loszugehen, von ihm wegzugehen. Und manchmal ist das auch so. Wenn ich meine Geschwister aus nah und fern treffe, wenn ich sie umarme, mit ihnen Lieder singe, um Gott zu loben und zu preisen, wenn ich mit ihnen Zeit verbringe und vielleicht anderen Menschen das Evangelium näher bringe, dann packt es mich richtig. Und ich kann gar nicht mehr genug davon bekommen. Oder wenn ich mir die Zeit nehme, mal wieder in der Bibel zu studieren. Wenn ich die Seiten vor- und zurückblättere, Parallelstellen raussuche, andere Übersetzungen, Deutsch, Englisch, Griechisch, Hebräisch, Kommentare hier, historischer Kontext da. Und dann einfach nur über Gottes Wesen nachdenke. Wenn ich da drin bin, und nur ein winziges Stück von Gottes Größe und Herrlichkeit wieder entdeckt habe, dann überwältigt es mich fast immer. Da dann erfüllt mich ein tiefes Gefühl der Glückseligkeit und Ehrfurcht, Bewunderung und Erschrecken dafür und davor, wer Gott ist. Und jetzt geht es um dich. Wo findest du dich in diesen Beschreibungen wieder? Wo bist oder warst du einer Sache oder einem Menschen verfallen und hast dich damit von Gott abgewandt und dir einen Götzen geschaffen? Nimm dir einmal Zeit, in Ruhe darüber nachzudenken. Schreib es auf, wenn es dir hilft. Bitte Gott, dass er dir zeigt, was deine Götzen sind, was die Götzen sind, die du hinter dir lassen musst, um ihn richtig anbeten zu können. Und dann bitte Gott, ihn wieder besser kennenlernen zu können. Mach dir doch für diese Woche einen Termin in deinem Kalender, nur für dich und Gott. Nimm dir eine Stunde ungestörter Zeit. Nimm deine Bibel und vielleicht Stift und Papier. Oder geh und mach einen ausführlichen Gebetsspaziergang. Vielleicht möchtest du aber auch einfach nur Gottes Worten zuhören, dir deine Hörbibel aufs Ohr legen und Gottes Schöpfung genießen. Was es auch ist, nimm dir die Zeit raus, verbring Zeit mit Gott und lerne ihn wieder besser kennen. Und wenn du nicht weißt, wo du anfangen sollst, dann kannst du auch gerne hier im Video einen Kommentar hinterlassen und wir helfen dir weiter. Liebe Geschwister, liebe Gäste, lieber Zuhörer, ich hoffe, diese Botschaft erreicht dich bei bester Gesundheit. Ich hoffe, sie berührt dich und regt dich zum Nachdenken an. Ich hoffe, du kannst nüchtern auf dein eigenes Leben blicken und ja, die Stellen identifizieren, wo du vielleicht noch Götzen verfallen bist, wo du dich immer wieder verführen lässt und wo du Gottes Hilfe brauchst, diese hinter dir zu lassen. Bei der Nachfolge ist es ja nicht mit einmal Umkehren getan, sondern es ist ein lebenslanger Prozess. Mach das Beste daraus. Lauf den Lauf bis zum Ende. Gott segne dich in dieser Woche. Amen.